Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Zwischenruf von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben so ein bisschen die, ja, die Rubrik Wir warten aufs Christkind rausgeholt, weil wir gedacht haben, Mensch, die Zeit bis zur neuen Saison jetzt ist noch ein bisschen lang und deswegen müssen wir noch mal ein bisschen was anderes mit reinbringen. Die normale Saison ist zu Ende, geht in 14 Tagen wieder los, beziehungsweise geht in kurzer Zeit wieder los. Und wir haben uns gedacht, wir müssen mal über Spieler sprechen, die in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz so die Nachrichtenlage zu ihren Gunsten hatten, beziehungsweise überhaupt nicht mehr in den Nachrichten vorgekommen sind, aber die das Tennis ihrer Zeit sehr geprägt hatten. Philipp, wir haben schon über David Nalbandian und über Justine Henin gesprochen. Wen haben wir heute?
Ja, heute sprechen wir über Dinara Safina. Sie hat einiges gemeinsam mit den anderen beiden und zwar einen relativ kurzen Zeitpunkt, in dem sie wirklich absolut dominant war, in dem sie zu den allerbesten Spielerinnen der Welt gehörte und generell eher eine kurze Karriere hatte. Und das wirkt ja heute mal ungewöhnlich, wenn wir eben rüber gucken zu Serena und Federer und Rafael Nadal und Novak Djokovic. Aber es ist so prototypisch im Tennis, auch das hatten wir schon mal erwähnt, dass es eigentlich ganz kurze Karrieren gab, wo dann wirklich sehr, sehr viel zusammenkam. Und das war bei ihr der Fall. Sie war auch so ein bisschen die allererste Spielerin oder sagen wir diejenige, an der sich am meisten aufgehangen wurde, dass sie die Nummer 1 erreicht hatte, ohne ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Und es gab damals eine ganz, ganz große Diskussion Ende des letzten Jahrzehnts um sie. Und das ist vielleicht fast, was am meisten von ihr auch in Erinnerung bleibt. Die Spielerin, die von Serena Williams öffentlich bloßgestellt wurde als jene, die kein Grand Slam gewinnen kann, aber die Nummer 1 der Welt ist. Und das führte nicht nur bei Serena zu Naserümpfen. Und daher war sie ein recht gutes Symbolbild vor allem Damentennis damals passierte. Und sie hat eine spannende Karriere hingelegt. Und das ist trotzdem vielleicht ein bisschen was von ihr in Erinnerung bleibt. Diejenige, die einfach den großen Titel nicht gewinnen konnte und trotzdem wahrscheinlich zwischendrin die beste Spielerin der Welt war.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil auch ich, wenn ich ein Claim mit Dinara Safina verbinde, dann ist es immer die schlechteste Nummer 1 der Geschichte. Weil sie, wie gesagt, keinen Grand Slam gewonnen hat. Und das ist immer so der Claim, der bei mir dann hängen geblieben ist. Wir sprechen gleich über die gesamte Karriere und über die Erfolge. Und was dazu geführt hat natürlich, dass sie auch die Nummer 1 geworden ist. Man wird das ja nicht zufällig oder weil man ausgelost wird, die Nummer 1 zu werden. Aber dieser Claim bleibt einfach komplett hängen.
Ja, und er stimmt nicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn sie war anderthalb Jahre lang eine sehr dominante Spielerin, gerade außerhalb der Grand Slam Turniere. Sie hat das Äquivalent von dem, was wir heute diese Premier Mandatory Turniere nennen, durchaus nicht dominiert, aber hat dort sehr erfolgreich gespielt. Sie hat innerhalb von gut 18 Monaten 3 Grand Slam Finals erreicht, hat dabei teils dominantes Tennis gespielt. Sie hat vor allem, und das ist über sie, glaube ich, vergessen, sich als sehr, sehr nervenstark erwiesen. Gerade bei den French Open hat dort sehr gute Siege, zum Beispiel gegen Maria Sharapova und Elena Dementjeva gehabt, wo sie Matchbälle abgewehrt hat. Sie hat einen sehr, sehr guten Sieg gegen Serena Williams in ihrer Karriere gehabt. Sie hat ja auch die Karriere von Justine Henin damals beendet. Da hatten wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Und sie ist eine, die eigentlich immer konstant und nervenstark in dieser Phase war, bis es dann drauf ankam, bis dann das Finale kam. Und da hat sie ein paar sehr bittere Niederlagen abbekommen und wahrscheinlich die berühmteste Niederlage kam gar nicht mehr in dem Finale, sondern in einem Halbfinale in Wimbledon 2009. Da sprechen wir auch noch gleich drüber. Und von daher, es bleibt bei ihr so ein bisschen das Bittere, bleibt hängen, obwohl sie zwischendrin einfach sehr, sehr gut war. Und wenn man sie anschaut, dann sieht man, was jetzt zum Beispiel in den nächsten Jahren aus einer Arina Sabalenka oder einer Naomi Osaka werden könnte. Sie war so ein bisschen die Erste, die aus dieser Richtung kam. Eine sehr athletische Spielerin, die zeitgleich technisch einfach so gut war, die sich so gut bewegen konnte und die in der Lage war, so über eine kurze Zeit das Damentennis zumindest mitzubestimmen.
Es fing ja alles gar damit an, dass sie als die kleine Schwester von bezeichnet worden ist. Dinara Safina ist die kleine Schwester von Marat Safin, der, als sie die Karriere anfing, schon quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Er hatte schon Grand Slam gewonnen, als sie gerade auf die Bühne, auf die Weltbühne kam. Sie hat 2002 ihr erstes WTA-Turnier in einem Hauptfeld gespielt und das war dann gleich sogar ein Halbfinale ihr erstes Turnier. Es war damals 2002 in Estoril, hat sie damals ihr erstes WTA-Turnier in einem Hauptfeld gespielt. Zu dem Zeitpunkt war Marat Safin schon immer der für die Nachrichten gesorgt hat. Und gerade um diese Zeit rum war Marat Safin quasi ein Dauergast in den Schlagzeilen des Tennis. Er war ein hervorragender Spieler, er war ein unglaublich unterhaltsamer Spieler und er brachte natürlich auch den nötigen Swag dann auf den Platz. Und da sich als kleine Schwester zu behaupten, das ging ja quasi nur über Leistung, weil anders wäre sie gar nicht wahrgenommen worden.
Ja, und so war sie damals wirklich unterschätzt worden. Dabei war sie durchaus eine talentierte Spielerin. Sie galt nicht als diejenige, die jetzt die Tenniswelt beherrschen würde. Und was hier später gelang, kam eher überraschend in dem Kontext, der für ihre Karriere gesetzt wurde. Und B, war sie einfach jemand, die nicht die Ausstrahlung ihres Bruders hatte. Und dafür kann sie natürlich nichts. Manche Menschen haben Ausstrahlung, manche haben es nicht. Und Marat Safin hatte sehr viel und sie brauchte bis in die, ja, fast würde ich sagen, bis in den Zeitpunkt, wo sie nachher zurückgetreten ist, um ihre eigene Persönlichkeit oder Persona in der Öffentlichkeit zu etablieren. Und das war so ein bisschen so diese sehr nette, sehr hilfsbereite, sehr mitfühlende Dinara Safina. Das war so ein bisschen, würde ich sagen, was am Ende auch geblieben ist. Aber zwischendrin hat sie eben sehr mit diesen Erwartungen A, erst damit zu kämpfen gehabt, dass sie die kleine Schwester ist, B, dass sie dann eben das ganz große Ding nicht gewonnen hat. Und da wirkte sie auf viele unglaublich unentspannt im Gegensatz zu ihrem Bruder, der, sind wir ehrlich, eigentlich auch ziemlich unentspannt war und gar nicht immer der lockere Sunny Boy war, der als der jetzt vielleicht im Nachhinein in Erinnerung ist. Und von daher, vielleicht unterscheiden die beiden sich gar nicht so sehr, aber trotzdem aus seinem Schatten rauszutreten, das war ein ganz schönes Ding. Und sie hatte damals eben nicht nur in 2002 das Halbfinale in Estoril erreicht, sondern sie hat das Finale in Sopot gewonnen. Sopot war damals ein ziemlich kleines Turnier in der Kategorie, die wir heute so nicht mehr haben. Trotzdem, es war ein WTA-Turnier. Sie war 16 Jahre alt, sie war gerade 16 geworden. Das war auch damals schon relativ früh. Und sie hat einfach in diesen ersten Jahren 2002, 2003, 2004 sehr gute Leistung für ihr Alter gebracht. Und nein, es war damals nicht so, dass es wie zu Martina Hingis Zeiten war, dass 15-, 16-Jährige alles gewonnen haben. Und von daher war es schon über ihr Alter hinaus oder über das, was man von jemandem in ihrem Alter erwarten konnte. Und trotzdem war der Schatten so groß, dass sie kaum rausgucken konnte.
Sopot hast du erwähnt, das war der erste Turniersieg damals gegen Henrietta Nagyova aus der Slowakei, in dem sie gewann, damals als Nagyova dann aufgeben musste. 2003 kam ihr zweiter Turniersieg dann in Palermo, wo sie bei einem ganz kleinen Turnier dann auch gewonnen hatte gegen Katarina Srebotnik damals. Damals ist sie mir auch aufgefallen, ich habe das nochmal nachgeschaut, in der zweiten Runde bei den US Open, da war sie zum ersten Mal im Hauptfeld eines Grand Slam Turniers, da hatte sie in der ersten Runde Rita Granda aus Italien besiegt und in der zweiten Runde traf sie auf keine geringere als Serena Williams. Und damals gab es so den ersten, ich will nicht sagen Hype, aber damals gab es so die ersten Gespräche, das ist die kleine Schwester von Marat Safin. Und damals verlor sie noch mit 6:0 und 6:1 gegen Serena Williams und hatte da noch keine Chance. Die Karriere musste erst so ein bisschen anlaufen, aber es wurde dann immer besser. Und du hast mal auch bei dem Teil über Justine Henin erzählt, dass du ganz häufig damals beim Turnier in Berlin warst. Und in Berlin hat sie ja auch Eindruck hinterlassen im Laufe ihrer Karriere. War das dann 2003, wo du sie das erste Mal dann auch gesehen hast?
Dürfte 2004 gewesen sein. Ich erinnere mich gut an sie. Sie war in den ersten 2-3 Jahren eher eine für die Nebenplätze. Ich erinnere mich gut an ein Match, das sie damals gegen Anna Ivanovic gespielt hat. Wirklich vielleicht vor, keine Ahnung, 20 Leuten, vielleicht waren es auch 15. Ich erinnere mich auch noch an ein Match, das dürfte gegen Aravan Rezaei gewesen sein und deren, sagen wir mal, Camp, deren Posse, die Rezaei dabei hatte. Da wirkte Safina dann wirklich auch ein bisschen untergehend gegen Rezaei. Rezaei, wer sich nicht erinnert, war die Französin mit dem sehr ambitionierten Vater und dem riesigen Talent, aber dem Vater, der das alles so ein bisschen nachher ruiniert hat. Natürlich eine berühmte Tennisgeschichte. Und das muss man sagen, bei Familie Safin bzw. Safina, die Eltern waren ja auch schon, hatten schon Tennishintergrund und Safina und Safin sind dann nachher auch in Spanien primär aufgewachsen, sind dort auf Akademien gegangen und das ist so ein bisschen der Stil, der sie geprägt hat. Aber die Familie an sich ist nicht so negativ aufgefallen wie viele andere Tennisfamilien. Und das, glaube ich, hat man ihr schon immer angemerkt, dass sie eben wirklich so ein bisschen diese schüchterne, freundliche, Spielerin war, die aber dann schon A, sehr jugendlich wirkte, durch ihr Auftreten und B, eben so ein bisschen unterging in der breiten Masse. Aber doch, sie ist damals in Berlin aufgefallen, weil sie halt unglaublich auf den Ball draufdreschen konnte, aber sonst noch nicht so viele Elemente hatte von der Spitzenspielerin. Noch nicht so gut in der Abwehr war, noch nicht so gut bewegt hat. Der Aufschlag war noch ein bisschen wackelig. Da hat es noch nicht alles so ganz gepasst, aber es fiel auf, dass sie auf den Ball draufhauen konnte.
Sie hat dann zum ersten Mal, also 2003 hat sie zwei Turniere gewonnen, 2005 hat sie dann auch zwei Turniere gewonnen, unter anderem in Paris, was ein größeres Turnier damals war, ein Hallenturnier. Auf Hartplatz hatte sie gegen Amelie Morismaud dann in drei Sätzen gewonnen, was ihre Karriere ja immer ausgezeichnet hat, was du vorhin gesagt hast, die Nervenstärke. Und das war dann immer so mit dabei, dass sie unglaublich enge Spiele gewinnen konnte und dass sie gerne mal auch Spiele gedreht hat. Und gegen Amelie Morismaud musste sie zum Beispiel vor ausverkauftem Haus zu Hause, musste sie sehr, sehr zittern, um diesen Turniersieg zu holen. Aber sie hat diesen Turniersieg damals geholt. Aber zu dem Zeitpunkt war das mit den Grand Slams noch nicht so auf dem Niveau, dass man sagen könnte, sie ist groß aufgefallen. Das änderte sich dann im Jahr 2006. Im Jahr 2006 hatte sie dann, 2003 hatte sie mal die US Open, das US Open Achtelfinale erreicht, aber 2006 fing so langsam der unaufhaltsame Aufstieg von Dinara Safina ein. Und da dann wirklich die French Open. Da hatte sie vorher das Turnier in Berlin. Im Viertelfinale hat sie verloren gegen Nadia Petrova, nachdem sie vorher Daniela Hantuchova, Květa Peschke und Maria Sanchez Lorenzo besiegt hatte. Dann hatte sie in Rom gegen Martina Hingis erst im Finale verloren, wo sie vorher überragend gespielt hatte und Svetlana Kuznetsova, Elena Dementjeva und Kim Kleisters hintereinander besiegt hatte. Und dann bei den French Open schied sie erst gegen Svetlana Kuznetsova aus. Und Kuznetsova und Safina haben schon so eine Historie. Die haben viele enge Matches gehabt damals zu der Zeit.
Ja, und Dementjeva auch. Und sie geht so ein bisschen gegen die anderen beiden unter, obwohl ihre Karriere gar nicht so viel unerfolgreicher als die von Dementjeva war. Und von Kuznetsova unterscheiden sie am Ende die Grand-Slam-Titel. Und wir werden gleich noch über ein Match zwischen Kuznetsova und Safina sprechen. Das French Open-Finale 2009. Aber ich würde fast sagen, ihr Aufstieg hat im Herbst 2005 so richtig begonnen. Und das waren diese Hallenturniere in Europa. Und da deutete sich wirklich an, okay, hier ist vielleicht unter Umständen mehr drin, als man von ihr erwarten konnte. Und der Aufstieg kam ja nachher sehr rapide, aber das war so ein bisschen diese Phase. Begonnen mit dem Turnier in Luxemburg, wo sie damals im Halbfinale gegen Annalena Grönefeld verloren hat. Das war ja auch so ein bisschen das große Grönefeld-Jahr und dann vor allem das Turnier in Moskau. Und da hatte sie einen Sieg gegen Maria Sharapova, wo sie das Match umgedreht hat. Und Sharapova damals ja die Nummer 1 der Welt, eine überragende Spielerin. Und Safina hat das an sich gerissen. Und das ist so ein bisschen für mich der Knackpunkt. Sie konnte das dann nicht bestätigen in den ersten Monaten von 2006, zumindest nicht auf diesem hohen Niveau. Aber mit der Sandplatzsaison 2006 und dem von dir angesprochenen Sieg in Rom und dann eben bei den French Open, wo sie auch wiederum einen Sieg gegen Sharapova drin hatte, und zwar einen völlig spektakulären Sieg gegen Sharapova, wo sie ihn 1-5 im dritten Satz gedreht hat und das Match noch gewonnen hat. Das war dann so ein bisschen die Safina, die wir dann später auch erlebt haben. Das war so ein bisschen vielleicht auch ein neuer Spielerinnen-Typ, den wir dort erlebt haben. Und da hat man erstmals geahnt, okay, hier kommt vielleicht jemand aus einer, ja, vergleichen wir es vielleicht sogar mal mit einem Robin Söderling. Sie und Söderling haben so eine unähnliche Art und Weise nicht gehabt. Beide relativ groß, relativ stark, relativ dominant in den Grundschlägen, vielleicht nicht die filigranen Techniker, aber wenn es gepasst hat, dann hat es gepasst. Und gerne auf durchaus schnellen Hallenböden, weil natürlich, da hilft die Power, oder aber auf dem Sand. Und da waren beide sehr gut. Und da hat sich so ein bisschen gezeigt, okay, Safina bleibt eben vielleicht nicht für immer die kleine Schwester und wird so ein bisschen mit durch die Tennisgeschichte gezogen, sondern sie könnte in der Lage sein, zumindest auf dem Sand ein Niveau zu erreichen, wo man sagt, aha, okay, erweiterte Weltspitze, vielleicht Top 20 Spielerin, auch wenn, das muss man sagen, im Jahr 2006 dann sogar der Aufstieg in die Top 10 gelang, aufgrund dieser guten Resultate, die sie im Frühling hingelegt hat und das dann so ein bisschen durchs Jahr getragen hat. Und das kam durchaus überraschend, da braucht man nicht drum herum reden. 2005 Herbst deutete es sich an und dann trotzdem 2006 dieses Durchstarten, das war so nicht erwartet worden.
2006 erreichte sie auch nochmal das Viertelfinale bei den US Open. Dort unterlag sie damals Amelie Morismaud, klar in zwei Sätzen. Vorher hatte sie nicht unbedingt die großen Gegnerinnen aus dem Weg räumen müssen. Das hat sie allerdings und diesen Weg nach oben, den hat sie allerdings schon vorher geebnet. Sand war dann auch ihr stärkster Belag. Sand oder die etwas langsameren Hartplätze, oder?
Ja, und es macht natürlich total Sinn, wenn man sie anschaut. Sie ist eben wirklich jetzt nicht eben eine jemand, der super schnell ist, ein super Leichtgewicht ist, um sich zum Beispiel auf den ganz schnellen Belegen zu bewegen. Sie hatte eben auch nicht die Technik, wo man jetzt denkt, okay, alles kommt über den Slice oder kommt über die Präzision, sondern im Endeffekt war das ein ziemliches Draufbolzen. Und das ist natürlich etwas, was sich im Tennis so verbreitet hat in den letzten Jahren. Aber bei ihr dann wirklich, ich würde fast sagen, ohne jetzt Safina zu nahe zu treten, viele stellen sich, glaube ich, wenn sie an Serena Williams denken, vor, dass Serena Williams so spielt, wie Safina es eigentlich gemacht hat. Und Serena Williams ist eigentlich jemand, die super viele Möglichkeiten hat, die sich eben richtig gut bewegen kann, die sehr viele spielerische Werkzeuge zur Auswahl hat, die genau weiß häufig, was sie tut. Und Safina war jetzt nicht eine, die wirklich nur drauf gebolzt hat, aber die schon primär über die Kraft kam und die primär darüber kam, die Gegnerin einfach zu zermürben mit ihrer Kraft und mit ihrer Art und Weise, wie sie von der Grundlinie dominiert hat. Und von daher war sie fast so ein bisschen, ja, das, was alle denken, Serena ist, das war Safina eine Zeit lang. Und sie hat es dann eben, weil ihr zum Beispiel die Elemente wie der Slice, wie ein guter Slice oder wie auch ein, ja, wirklich am Ende überragender Return gefehlt haben, konnte sie auf Belegen wie dem Rasen nicht wirklich die Resultate holen, war auch auf den schnellen Hardcourts eben nicht die Spielerin, aber dort, wo sie Zeit hatte, ihre Schläge vorzubereiten, wo sie eben ein physisches Match draus machen konnte, da war sie auf jeden Fall eine der besseren Spielerinnen der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts.
2007 nahmen sie sich nochmal eine kleine Auszeit, beziehungsweise es war so eine kleine Pause vor dem Durchstarten, vor der kurzen Zeit, in der sie das Tennis mitbestimmt hat. Da hatte sie das Achtelfinale bei den French Open erreicht und auch nochmal das Achtelfinale bei den US Open. Bei den US Open unterlag sie Justine, ne? Bei den French Open dann Serena Williams. Ach, 2008 ging es dann los und es ging sehr schlecht los, weil bei den Australian Open unterlag sie damals der Qualifikantin Sabine Lisicki in drei Sätzen, die sich damals als 194. der Weltrangliste durchsetzen konnte. Aber dann ging es los. Erst mit Doha, wo sie das Achtelfinale erreichte, gegen Vera Svonareva unterlag. Dann Indian Wells, auch noch zweite Runde gegen Ashley Harkleroad verloren. Miami konnte sie ins Viertelfinale kommen, verlor dort gegen Vera Svonareva. Und dann ging es los. Und das war die beste Zeit. Und da haben wir schon eben über Berlin gesprochen. 2008, das Turnier in Berlin, wo sie hintereinander, und da können wir uns jetzt mal alle festhalten, erst Julia Görges in der ersten Runde, damals Julia Görges mit einer Wildcard, dann Kaya Kanepi als Qualifikantin, dann Justine Henin, Serena Williams, Viktoria Azarenka und Elena Dementjeva besiegt hatte. Das war ein überragendes Turnier von Dinara Safina in Berlin, was sie dann zu den French Open mitbrachte, wo sie dann nochmal Kuznetsova besiegt hat. Elena Dementjeva, nachdem sie ein Match gedreht hatte, Maria Sharapova nochmal in einem spektakulären Match besiegt hatte und dann im Finale gegen Ana Ivanovic verloren hatte mit 4-6 und 3-6. Diese, ich sage jetzt mal, vier Wochen von Dinara Safina waren spektakulär, bemerkenswert und vor allen Dingen waren sie gespickt mit Weltklasse-Matches.
Ja, wenn man jetzt nur diese Liste liest, von den Spielerinnen, die sie in Berlin geschlagen hat, eben Görges, Kanepi, Serena, Azarenka, Dementjeva, dann ist es wahrscheinlich einer der besten Turniersiege, die wir überhaupt gesehen haben. Einfach, wenn man schaut, was die Spielerinnen dann nachher so erreicht haben. Und sie hat diese Woche auch immer so als ihre Durchbruchswoche, ihre große Tenniswoche bezeichnet. Und dass sie das schaffen würde, dass sie eben diesen Aufstieg von, sagen wir mal, solider Top-20-Spielerin, die sie im Jahr zuvor war, im Jahr 2007, wo man erwarten konnte, okay, vielleicht bleibt sie 3-4 Jahre in den Top-20 und holt mal irgendwo größeres Turnier, hin zu, okay, ich spiele auf einmal Top-5-Niveau und dieses Top-5-Niveau, das hat sie ja dann den Rest des Jahres durchgehalten. Das war nicht abzusehen. Und das war einfach völlig spektakulär. Und alleine schon dieser Sieg gegen Anna, wir hatten über Anna gesprochen, Anna war so ein bisschen abgefallen in den Monaten zuvor, trotzdem natürlich auf Sand immer noch das Nonplusultra. Und wie sie die damals im dritten Satz dominiert hat, das war absolut spektakulär. Dieser Sieg gegen Serena ist vielleicht eines der größeren Matches, was sie gespielt hat. Serena damals nicht in Topform gewesen, trotzdem Serena im Tiebreak des dritten Satzes zu besiegen. Das braucht was. Auch im Jahr 2008 oder vielleicht gerade im Jahr 2008. Und Azarenka war nie die große Sandplatzspielerin, war aber damals wirklich auf dem Weg nach oben und stand kurz vor dem Durchbruch und kurz davor, aber mit ihrer sehr, sehr intensiven Art so ein bisschen das Tennis für kurze Zeit zu übernehmen. Und auch der hat sie ja wirklich die Schranken aufgewiesen. Und dann dieser Sieg gegen Dementjeva. Und Dementjeva war so lange eben zusammen mit Kuznetsova wirklich diejenige, an der sie sich immer gemessen hat. Und sie hat beide häufiger besiegt, als man vielleicht erwarten würde. Oder hat besser aussehen gegen die. Und das war wirklich so ein bisschen das Turnier der Karriere. Und ich glaube, das können wir festhalten. Das sagt sie selber so. Das war so ein bisschen der Höhepunkt dessen, was sie geschafft hat. Und dass sie dann trotzdem zu den French Open gegangen ist. Und ich erinnere mich noch an den Diskussionen zuvor, wo so ein bisschen davon ausgegangen worden war, okay, kann Safina das jetzt wirklich durchhalten? Das kam jetzt aber sehr überraschend. Und zwar war eine Zeit des Umbruchs, weil gerade zurückgetreten war, weil bei Serena mal wieder nicht so ganz klar war, wie sieht das jetzt aus bei den French Open? Hatte einige Jahre dort schon keinen Erfolg gehabt. Wer ist denn jetzt hier überhaupt favorisiert? Weil Sharapova damals als Nummer 1 der Welt eben noch nicht so eine überraschende Sandplatzspielerin. Und dann kommt sie dorthin und hat eben drei leichte erste Runden. Man kann davon ausgehen, okay, sie meinte sehr ernst und dann traf sie eben auf Sharapova. Und das war ein sehr, sehr gutes Match im Achtelfinale, was sie dorthin gelegt hat. Die Nervenstärke im Tiebreak des zweiten Satzes, nachdem sie den ersten im Tiebreak verloren hat. Das war echt schon eine ganz schöne Ansage. Und darum darf man sie nicht unterschätzen. Darum darf man nicht sagen, okay, Safina, das war doch die immer die Nerven verloren hat. Denn sie geht im nächsten Match hin und wehrt einen Matchball ab gegen Dementjeva, spielt ein wirklich überragendes Halbfinale gegen Kuznetsova. Das war super von ihr gemacht. Und das andere Halbfinale, das hat damals mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das war Jankovic gegen Ivanovic. Und die Frage war, wer erreicht als erste Serbin ein Finale und Ivanovic war es dann auch, die im Finale so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, die ja so ein bisschen damals der Darling des Tennis war und dann etwas klarer gegen Safina gewonnen hat, als man eigentlich erwarten konnte, weil Safina zuvor besser gespielt hat, aber Ivanovic dann so ein bisschen die Chance nutzen konnte.
Dinara Safina konnte in der Folgezeit in 2008 dann eine Zeit haben, wo sie quasi alles gewonnen hat. Sie hatte erst das Turnier in Los Angeles gewonnen, dann hat sie in Kanada gewonnen, damals im Finale gegen Dominika Sibulkova, ist dann nach Olympia, nach Peking gereist, hatte dort im Finale wieder gegen Elena Dementjeva verloren, nachdem sie vorher unter anderem Jelena Jankovic besiegt hatte, gegen Elena Dementjeva in 3 Sätzen verloren, ging dann zu den US Open, verlor auch hier im Halbfinale dann gegen Serena Williams. Auch damals mit guten Siegen vorher, unter anderem gegen Flavia Pennetta. Das war das Jahr 2008, was sie dann auch noch bei den WTA Tour Championships dann quasi on a high note beenden konnte. Allerdings verlor sie dort alle 3 Matches in der Gruppenphase und schied dann sofort aus. Aber das war der Auftakt zu ihrem besten Jahr. Und das war das
Jahr. Ja, ganz kurz vielleicht nochmal. Ich denke, das Olympiaturnier kann man nochmal erwähnen. Das war eine sehr spektakuläre Geschichte damals, weil es natürlich so ein bisschen die Nali Open sein sollten, wo Lee so den Durchbruch schaffen sollte, eben als das große chinesische Tenniswunder. Und sie ist dann etwas überraschend für Beobachter von außen ins Halbfinale gekommen und dieses Match gegen Safina im Halbfinale, das war wirklich sowas zum Erinnern, weil Safina eben vorher Jankovic, die favorisierte Jankovic im Viertelfinale besiegt hatte und trotzdem als Außenseiterin gegen Lee gelten musste, einfach weil die so ein bisschen da reingeschwommen war, reingetragen worden war ins Halbfinale und das war eins wirklich zum Erinnern. Und wie sie das gedreht hat von einem wirklich durchaus auch interessierten Publikum, das war für mich ein erinnerungswürdiges Match. Und dann das Finale gegen Dementjeva war ganz bitter für Safina, weil auch dort war sie die bessere Spielerin. Das Match hätte sie nicht unbedingt gewinnen müssen, aber zumindest gewinnen können. Das hat sie sich so ein bisschen wegreißen lassen im zweiten Satz. Und ich glaube, das ist ein Match, was sie sehr gerne zurück hätte, einfach weil Olympia so eine riesige Bedeutung ja in Russland hat. Und für Dementjeva war das ja immer so ein bisschen der große Titel, weil sie nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und für Safina würde ich tippen, ist das die zweitbitterste Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier. Oder nicht einem Grand-Slam-Turnier, aber dem Äquivalent vielleicht für sie von einem Grand-Slam-Turnier. Und daher um Olympia 2008 würde ich immer einen roten Kringel ziehen, weil einerseits spektakulär und andererseits sehr bitter für sie.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird er halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt. Jeden Donnerstag neu auf meinsportpodcast.de.
Es war, wie gesagt, der Auftakt zu ihrem besten Jahr 2009. Und 2009 konnte sie dann zwei Finals hintereinander erreichen, dort dann auch die Nummer 1 der Weltrangliste werden. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open erreichte Safina das Finale. Bei den French Open verlor sie gegen Svetlana Kuznetsova, klar in zwei Sätzen. Bei den Australian Open verlor sie gegen Serena Williams. Vorher hatte Safina gegen Vera Svonareva in zwei Sätzen gewonnen, unter anderem auch gegen Alize Cornet in drei knappen Sätzen gewonnen, gegen Ekaterina Makarova in der zweiten Runde auch knapp in drei Sätzen gewonnen. Die Australian Open, sie waren quasi da. Serena Williams war zu dem Zeitpunkt stärker. Safina war damals noch die Nummer 3 der Weltrangliste. Danach kamen die French Open und sie ist damals als große Favoritin hingereist. Und diese French Open-Niederlage gegen Svetlana Kuznetsova, die auch relativ klar war, die wird ihr sicherlich auch sehr wehgetan haben.
Ja, das würde ich sagen, ist die bitterste Niederlage überhaupt, die sie wahrscheinlich gehabt hat. Einfach, weil sie damals zwar nicht irgendwie die 80% Favoritin gegen Kuznetsova war, aber ihre Leistung war enttäuschend. Und das kann man nicht anders sagen. Sie war die beste Spielerin in der Sandplatzsaison gewesen. Sie war diejenige, die das, ja, kann man sagen, dominant gestaltet hat. Der berühmte Ausspruch von Serena Williams über Dinara Safina war ja derjenige, ja, sie ist die Nummer 1, weil sie Rom und Madrid gewonnen hat, während ich eben hier alle Grand Slams gewinne. Und dieses Rom und Madrid-Doppel, das kam im Jahr 2009 und da waren so gute Siege dabei. Der vielleicht so ein bisschen bleiben wird, ist der Halbfinalsieg in Rom gegen Venus Williams und der Finalsieg gegen Svetlana Kuznetsova, was sie einfach dominiert hat, wo sie die klar bessere Spielerin gewesen war. Der Finalsieg gegen Wozniacki in Madrid ist auch einer, der so ein bisschen bleibt. Und dann kommt sie eben zu den French Open, hat zwischendrin ein paar Probleme mit Viktoria Azarenka. Davon ab spielt sie einfach ein überragendes Turnier und geht im Finale unter. Und sie war total nervös. Sie hatte da, glaube ich, wirklich so ein bisschen auch diese Diskussionen um ihre Person das erste Mal an sich rankommen lassen, wo man dachte, okay, das muss jetzt nicht sein. Dass sie das Australian Open Finale gegen Serena verliert auf einem eher schnellen Court, das kann passieren. Sie hatte vorher ein interessantes Match gegen Cornet eben drin gehabt. Das hätte, ich meine, als Cornet da sogar Matchball drin hatte, das Match, was Cornet hätte unbedingt gewinnen müssen. Irgendwie kommt Safina durch und das kann als absoluter gewertet werden und dann trotzdem. Sie ist die French Open-Favoritin. Sie sollte dieses Finale gegen Kuznetsova gewinnen. Und ich will nicht die Leistung von Kuznetsova kleinreden. Kuznetsova hatte immer in sich ein Grand Slam-Siegerinnen-Match drin. Aber hier hat Safina wirklich mitgeholfen. Und es ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt von Safina. Denn sie fährt danach nach Wimbledon. Sie kriegt eine ganz, ganz bittere Niederlage im Halbfinale. Geht dort gegen Venus Williams. Und an dieser Halbfinale oder an diesem Finale der French Open und der Halbfinalniederlage in Wimbledon, daran entzündet sich dann diese ganze berühmte Debatte um die Nummer 1 und wird von den britischen Medien natürlich auch komplett durch die Öffentlichkeit gezogen. Und Safina wird an allen Ecken und Enden bloßgestellt, eben als diejenige, die nichts kann. Und da muss man sich eben wirklich anschauen, dass sie Rom und Madrid gewinnt, French Open ins Finale kommt. Das ist eher, was man von einem Rafael Nadal oder einer Justine Anna erwarten würde, minus die Finalniederlage. Und da, das darf man einfach nicht vergessen. Aber es war damals eine regelrechte Kampagne gegen sie.
2009 war auch quasi das Ende ihrer Karriere, weil danach fingen die Rückenprobleme an, die großen Rückenprobleme, die sie dann am Ende dann auch die Karriere gekostet hat. Sie musste 2009 bei den WTA Tour Championships, musste sie gleich im dritten Spiel gegen Jelena Jankovic aufgeben, beim Stand von 1-1 musste sie aufgeben und danach kam sie nie wieder an diese Leistung ran. Sie hat 2010 bei den Australian Open nochmal das Achtelfinale erreicht. Damals gegen Maria Kirilenko war sie ausgeschieden. Ich weiß noch, dass das eine Riesensensation damals gewesen war, dass die junge aufstrebende Kirilenko, dass die Dinara Safina besiegen konnte. Aber danach war es vorbei. Der letzte Turniersieg von Dinara Safina ist 2009 gewesen in Porto Ross, als sie auf Hartplatz Sara Errani damals in drei Sätzen besiegt hatte. Das Feuer, das loderte nur 2 oder 3 Jahre, aber es loderte sehr, sehr hell. Und da war sie die entscheidende Frau. Sie hat 2012 wollte sie eigentlich erst ihren Rücktritt erklären, hat dann gesagt, nee, das meine ich nicht so. 2014 hat sie gesagt, ja, das war's. Ihr letztes Match war damals gegen Julia Görges in der zweiten Runde in Madrid, als sie in drei Sätzen verlor. Vorher hatte sie gegen Nuria Lagostera Vives noch gewonnen in drei Sätzen, aber der Abstieg in der Weltrangliste war schon geschehen. Sie hatte in Indian Wells nochmal das Achtelfinale erreicht unterlag damals Maria Sharapova, aber sie kam nie wieder an die Leistung ran. Die Rückenprobleme haben dafür gesorgt, dass Dinara Safina zurückgetreten musste. Sie ist heute erst 32 Jahre alt, also sie wäre eigentlich noch fast im besten Tennisalter, aber der Rücken hat nicht mitmachen wollen damals.
Ja, der, und ich denke schon, dass dass sie zermürbt worden war von der Zeit zuvor und dass das so ein bisschen ineinander gegriffen hat. Sie hat ihrem Körper viel abverlangt. Sie hat viel von sich gefordert und ich glaube, so ein bisschen diese anderthalb Jahre am Tribut gezollt. Und dazu kam dann eben diese anscheinend chronische Rückenerkrankung. Und diese Kombination hat dann wirklich zu einem sehr rapiden Fall auch geführt. So schnell wie sie aufgestiegen war, so schnell ist sie dann eben auch wieder weggefallen. Und das letzte große Match wird immer dieses Halbfinale in Wimbledon bleiben, was sie so bitter gegen Venus Williams verloren hat und was so ein bisschen das Ende ihrer Dominanz bedeutete. Und dieser Abstieg wurde dann noch eben auch so ein bisschen mit Häme begleitet über das nächste Jahr, bis dann wirklich klar wurde, sie scheint ernsthafte Rückenprobleme zu haben und von denen wird sie vermutlich auch nie wieder in der Form zurückkommen, dass es dann trotzdem so schnell ging, dass im Endeffekt gar nichts mehr zusammenlief die nächsten anderthalb Jahre. Das war natürlich schon überraschend. Und das war dann auch, glaube ich, einfach so nicht abzusehen gewesen. Und von daher, es bleibt diese überragende Periode in der Mitte und davor eine Top-20-Spielerin oder eine, die sich in die Top-20 gearbeitet hat und eine, die dann eben super schnell weggefallen ist. Und es ist eine komische Karriere. Und wenn man jetzt drauf schaut, wenn sie das Finale damals gegen Kuznetsova gewonnen hätte, dann würde heute ganz anders auf sie geblickt werden. Dann wäre sie eine, die einen Grand Slam gewonnen hat. Dann wäre sie eine, die Nummer 1 gewesen wäre. Dann wäre sie eine der besten Sandplatzspielerinnen nach Justine Henin, vielleicht sogar die dominanteste Sandplatzspielerin nach Justine Henin gewesen. Und so bleibt von ihr ja nicht mal die Unvollkommene, sondern die, auf die eben so ein bisschen heruntergeschaut wird.
Ja, heruntergeschaut. Ich kann mich auch noch erinnern an ein Spiel von ihr gegen Kim Clijsters bei den Australian Open 2011. Da verlor sie damals mit dem Double Bagel 0-6 und 0-6. Und ich weiß, dass damals die Häme sehr, sehr groß war, weil sie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf der Höhe ihres Könnens war, aber da jeder gesagt hat, ja gut, das war es dann wohl und das war ja eine kurze Episode hier von Dinara Safina.
Ja, es ist eben wirklich erstaunlich, wie sie das begleitet hat. Und wenn man dann eben schaut, wenn man sich dann so ihren sehr geliebten Bruder anschaut, dem die Öffentlichkeit viel hat durchgehen lassen, viel, was sie ihm vielleicht hätte auch nicht durchgehen lassen müssen. Und klar, über Safina schwebt auch so ein bisschen dieser Doping-Schatten, nennen wir ihn jetzt mal. Sie wurde in Verbindung gebracht, wie einige andere Spieler und Spielerinnen, mit dem Doktor von Lance Armstrong, diesem Luis Garcia del Moral, der damals in Valencia eben einer der Sportdoktoren war und sie hat primär in Valencia trainiert. Sie hat es natürlich, wie würde man es auch anders erwarten, abgestritten, aber es war nichts, was eigentlich irgendwie sie groß in diesen beiden Jahren der Dominanz begleitet hat, sondern es kam erst so ein bisschen danach. Von daher, es gab eigentlich keinen Grund, dass sie so gesehen wurde, abseits dessen, dass sie eben nicht perfekt war. Und das Erstaunliche ist, dass Serena, die dann eben ja auch als die Verkörperung der Perfektion irgendwo war, genommen wurde, ja auch nicht perfekt war, denn außerhalb der Grand-Slam-Turniere lief so viel zeitweise nicht bei ihr zusammen. Die Grand-Slam-Turniere hat sie dominiert, aber der Sportwunsch nach einer Person, die alles im Griff hat, die alles dominiert, der konnte von keinen von beiden Spielerinnen erfüllt werden und abbekommen hat es in diesem Fall. Safina ist ja nicht so, dass Serena nicht genug in ihrer Karriere abbekommen hätte, also da müssen wir nicht drüber sprechen, aber in diesem Fall hat Safina abbekommen. Und es war schon erstaunlich, weil sie dann eben auch nicht in der Lage war, sich in der Form zu wehren, wie man sich vielleicht für sie gewünscht hätte.
Aber wir können dieses Label, die kleine Schwester von, können wir eigentlich entfernen, weil sie hat eine erstaunlich gute Karriere gehabt für sich selber. Sie war die Nummer 1 der Weltrangliste. Du hast es gesagt, die Unvollkommene kann man nicht mal richtig sagen, weil die Karriere war einfach relativ kurz. Aber sie hat dafür gesorgt, dass zwischendurch sie dann auch the center of attention war und sie 3 Finals bei Grand-Slam-Turnieren erreicht hat. Sie hat in Madrid damals gewonnen, ein Premier-Mandatory-Turnier, in Rom ein Premier-5-Turnier. Sie hat die großen Turniere gewonnen. Der kleine Schritt hat immer noch gefehlt und das eint sie mit anderen Sportlern, mit zum Beispiel auch David Nalbandian, über den wir ja schon gesprochen haben. Und es war uns das wert, darüber dann nochmal zu sprechen, über Dinara Safina und ihre Karriere so ein kleines bisschen vorzustellen. Das hoffen wir, haben wir gut hinbekommen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns immer wieder über gute Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wenn ihr es weiter sagt, dass ihr einen Podcast über Tennis kennt, den ihr gut findet, freuen wir uns auch natürlich. Es wird noch eine Sendung geben hier über einen Sportler, der in den letzten 20 Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat im Tennis. Und dann geht auch die neue Tennissaison wieder los. Und dann ganz bald gehen die Australian Open los mit unseren Dailies vom Daily Down Under. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.